Die Taktung des invertierten Feminismus. Wir haben uns heute eine Stunde Zeit genommen, um zusammen über invertierten Feminismus zu sprechen. Schlomo, ich würde anfangen mit, was ist invertierter Feminismus?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert, denn ich würde sagen, das sind Fragmente von mehreren Strömungen und nicht quasi eine abgeschlossene eigene Ideologie, also ein Phänomen mehr. Und das Phänomen ist, dass man ein feministisches Framework beibehält, aber die Wertung darin einfach invertiert. Also quasi, ja, so ein bisschen wie im Christentum der Satanist sein zu wollen, halt der Gegenspieler des Ganzen sein zu wollen oder in dem Framework gewinnen zu wollen. Und ich denke, es gibt zwei gesellschaftliche, nicht explizit politische Hauptströmungen, die den Bärenanteil der Leute oder ja des Mindsets ausmachen. Und die erste davon ist wahrscheinlich die unwichtigste und die flacheste, also die, die am wenigsten eigene Weltanschauung mitbringt, das sind einfach die Sexboomer. Ne? Eine Art trotzige Reaktion auf den sexnegativen zweite Welle Feminismus, der eigentlich sowieso überholt ist inzwischen, auf so Leute wie Alice Schwarzer, die inzwischen selber geschasst sind im Mainstream. Der Boomer, der sagt, ja, die Titten in der Bild sollen auf sein und ich lasse mir das nicht wegnehmen von halt den zugeknöpften Feministen. Und eine Art vulgär-hedonistische, trotzige Reaktion auf einen Angriff auf die Gesellschaft, eine Brennstufe des Feminismus, die sowieso heute schon abgebrannt ist.
Ja, das wäre die erste Stufe. Ich meine, das sind, ich denke, können wir auch Leute, also das ist dieses Phänomen, wie wir es auch in unserem näheren Umfeld natürlich dann auch beobachten können. Ich kann mich jetzt erinnern, jüngst war ich in einer, wie soll ich das sagen, in einem Restaurant und habe das dann auch wieder miterlebt, wie dann Boomer-Alter zusammengesessen sind, ihr Bier getrunken haben und dann halt lüstern der Bedienung und so weiter hinterher Sie halt mit Sprüchen in einer gewissen Form belästigt haben. So nicht auf die witzige Art und Weise. Man hat auch gesehen, dem jungen Mädchen, die war vielleicht, ich sag mal, 19 geschätzt, war das sichtlich unangenehm. Und das ist ja das Gegenteil und auch irgendwie dieses Überbleibsel, wo wir dann auch sagen konnten, damals bei den Feministen, ja okay, das wollen wir natürlich auch nicht in unserer Umgebung haben, das könnte unsere Tochter sein oder was auch immer. Das ist ja auch ein Verhalten, was wir beispielsweise für uns ja nicht angebracht finden.
Ja, klar. Und es ist dann halt die plumpeste Ebene von, die Feministen sagen, Titten sollen zu sein, also sollen Titten auf sein. Ne? Ich lasse mir meinen Titten nicht wegnehmen. Und wie gesagt, ich habe gerade schon angesprochen, das bezieht sich, dieser Trotz speist sich vor allem aus einer abgebrannten Brennstufe des Feminismus. Ich würde sagen, die zweite Gruppe, die ebenfalls nicht explizit politisch ist, sondern eher eine Strömung oder ein Mindset, ist da deutlich interessanter, denn sie ist eine Reaktion auf eine schon aktuellere Strömung des Feminismus, halt den sexpositiven Feminismus, den Feminismus, der sagt, Titten sollen auf sein, solange die Titten total selbstbestimmt und empowernd und so gezeigt werden. Und diese Gruppe würde ich jetzt mal, das ist alles super grob umschrieben, aber da gebe ich jetzt mal den Überbegriff Pickup. Die Pickup-Leute haben den Grundsatz, in zynischem Opportunismus die sexuelle Degenerierung, die stattgefunden hat, unterm sexpositiven Feminismus gewinnen zu wollen. Also quasi der König der Degeneration werden zu wollen, die meisten Ritze am Bettpfosten zu sammeln. Und also erst einmal ist das schon ein Akzeptieren der Bedingungen, ein quasi, also das Gegenteil von Idealismus, ne? Opportunismus. Und dabei invertieren sie zwei Dinge, denke ich. Die sind beide ganz interessant. Also sie invertieren aus dem Feminismus zum einen die Subjekt-Objekt-Dichotomie, was man auch noch beibehalten hat oder weitestgehend beibehalten hat im heutigen sexpositiven Feminismus. Also dass man sagt, der Mann ist immer noch dafür zu kritisieren, dass er die Frau als ein Objekt sieht. Diese Aufspaltung, diese Dichotomie, die man herstellt, ist in der Breite der Gesellschaft nicht wirklich gegeben. Also die meisten Leute behandeln oder leben ihre Sexualität so aus, dass sie das Gegenüber sowohl als Objekt betrachten, als einfach nur fleischlich begehrtes Objekt, als auch als ein Subjekt, mit dem man tiefere Bünde knüpfen soll und so weiter.
Genau, und man tauscht halt, besonders wenn man in Pickup eintaucht, sofort halt Qualität gegenüber Quantität aus. Das ist so der erste Schritt davon. Und das ist auch etwas, was viele Pick-up, auch Coaches und so weiter, versuchen dir dieses, das so zu verkaufen. Nein, es geht auch darum, um die richtige Frau zu finden. Und das ist jedes Mal, ist das eine Mogelpackung, die man da drauf hat. Es geht immer darum, irgendeine Frau zu finden, am meisten halt das einfachste Opfer, das, wo man den einfachsten Zugang zu Sex erhält.
Ja. Hier haben wir es zu tun mit einem Akzeptieren von dem Grundframework dieser Subjekt-Objekt-Dichotomie und dann einer Invertierung der Wertung. Also wir sagen jetzt Ja zum Objektifizieren. Wir gewinnen das Objektifizieren.
Ja. Und, ne? Wie würdest du es beschreiben? Ist das eher ein Phänomen, das stärker im rechten Lager ist oder stärker im linken Lager?
Wahrscheinlich eher im rechten Lager oder im unpolitischen, der ganzen Sache zynisch gegenüberstehenden Lager. Ich denke, die meisten Leute sind jetzt nicht groß explizit politisch, die so denken.
Also es ist ein Leiden, was natürlich uns direkt betrifft.
Ja. Ja. Also ich denke, wenn sie einem Lager näher stehen, dann dem unseren, weil wir halt nicht die Durchmoralisierung. Also das mit dem Satanismus, diese Analogie mit dem Christentum ist hier ganz passend. Der Satanist steht sicherlich dem Beliebigkeitsliberalen deutlich näher, als er dem Christ steht, auch wenn er eine Invertierung des christlichen Weltbildes darstellt. Ne? Dennoch ist er nicht dasselbe. Also der Liberale will ja dieses Framework an und für sich überwinden, so wie wir das feministische Framework oder das linke Beliebigkeitsframework an und für sich überwinden wollen.
Okay. Und steht invertierter Liberalismus, invertierter Feminismus, Entschuldigung, unseren Zielen im Weg?
Ja, also ich meine, ich will nochmal darauf hinweisen, das ist jetzt nicht eine Weltanschauung, ne? Sondern das ist ein Phänomen, das in mehreren Weltanschauungen gleichzeitig auftritt und ist sicherlich in allen davon schädigend. Also in der Regel spielt es dann auch, so wie der Satanismus oder irgendwelche Adrian Kiddies damals Christen in die Karten gespielt haben, die dann darüber irgendeine große Empörung starten konnten, den Feminismus in die Karten, weil es ihnen halt einen Gegenspieler gibt. Ne? Einen Boogeyman, auf den man zeigen kann und damit legitimieren kann, was das eigentliche Projekt ist. Und die zweite Sache, ich habe ja gerade angesprochen, es gibt zwei Sachen, in denen die Pickup-Szene oder die Pickup-Strömung feministische Grundsätze invertiert. Die zweite Sache wäre, ein Männlichkeitsbild zu haben. Also der Feminist sagt, Rollenbilder sind Fesseln. Er zeichnet ein Bild von etwa dem männlichen Rollenbild als überdrehte, verkrampfte, absolute Vorgabe, eine Art Diktat, wie man leben müsste. Und was aus der Pickup-Richtung, wie gesagt, alles nur sehr grob zu betrachten, dann kommt, ist ein Akzeptieren dessen. Also ein Ja, so sieht das aus, wenn du ein Rollenbild hast. Und das leben wir jetzt tatsächlich so. Was dann wiederum die Steilvorlage für den Feministen gibt, dass er sagen kann, ja, guck mal, das nimmt ja wirklich diese grotesken Cartoon-Züge an, von denen wir es behaupten. Insofern muss das Rollenbild, also das Rollenbild muss überwunden werden, denn ansonsten haben wir halt eine verkrampfte Cartoon-Sache.
Also findest du, dass wir auch tätig sein sollten, in einer gewissen Form dieses Phänomen abschütteln zu können? Ich formuliere es mal so.
Ja, sicherlich. Also im Grunde genommen muss ich darüber lustig machen und muss darauf hinweisen, dass das immer noch im feministischen Framework entspringt. Das ist ja quasi, was wir gerade machen.
Aber was machen wir mit Leuten, die dann sagen, ja, aber das ist ja rechts? Also die das, ich sag mal, in einer gewissen Form mit dem rechten Weltbild verbinden.
Ich denke, der Hauptpunkt ist, du musst drauf scheißen können, was die sagen. Also du musst aufhören, dich daran zu orientieren, wie sie die Welt sehen. Denn wenn du es einfach invertierst, dann hast du das ganze Framework nicht verlassen, sondern du bestätigst es im Grunde genommen von der anderen Seite. Ne? Ich denke jetzt zum Beispiel, also das muss man, glaube ich, man muss all diese Einzelheiten, so wie etwa die Invertierung der Männlichkeitsabschaffung, einzeln betrachten. Und da wäre die Antwort drauf: Ein Rollenbild ist eigentlich dazu da, eine Grundrichtung zu geben. Also es geht nicht um ein Diktat, es geht bei einem Ideal nicht darum, dass die Leute tatsächlich genau dem entsprechen sollen, sondern dass man sich darauf einigen kann, dass diese Dinge besser sind als ihre Abwesenheit oder ihr Gegenteil. Ne? Eine Analogie, die ich da ganz gut finde, ist, sagen wir, ein McDonald's-Video, das den Angestellten beibringen soll, wie sie die Fritten machen sollen oder wie sie generell da sich ihrem Job verhalten sollen, dass sie immer ein breites Grinsen auf den Lippen haben sollen, dass sie, keine Ahnung, jeden Burger machen sollen, als wäre es der letzte in ihrem Leben. Und dann schaut das der Angestellte und sagt sich, das ist doch vollkommen unrealistisch. Ich kann doch dem niemals entsprechen. Ne? Die Antwort ist halt, du sollst dem nicht wirklich entsprechen. Es geht darum, dass wir uns darauf einigen können, dass das die richtige Grundrichtung ist, dass das besser ist, als wenn du den Kunden in die Fresse rotzt.
Genau, richtig. Jetzt ist aber, ich meine jetzt nicht, wenn das von links kommt oder ich sag mal von Medien so eingeordnet wird, wie bei, was ist, wenn wir jetzt, ich versuch's mal so, es gibt Rechte, die das Rechtssein definieren aufgrund dessen, wie unser Feind Sachen rechts einordnet. Die dann mit dir in einen Dialog treten und sagen, hey, guck mal, wir werden vom Mainstream ausgeschlossen und als rechts bezeichnet, so Personen aus dieser Red Pill-Szene und so weiter werden ausgeschlossen und als rechts bezeichnet. Das bedeutet, also ergo, die gehören zu uns. Ergo, die dürfen nicht kritisiert werden. Und das ist sehr breit in der rechten Szene. Dieser Schutzmechanismus für alles, was Feind definiert wurde. Also vom Feind definiert wurde.
Ja. Ich denke, die Trennung ist da. Sie haben natürlich insoweit recht, als dass der Feminist nicht händereibend da sitzt und sich sagt, ich finde es gut, dass es die gibt, auch wenn am Ende er davon profitiert, sondern dass sie natürlich ein Gegenspieler sind. Sie sind aber halt ein harmloser Gegenspieler und ein Gegenspieler, der hilft, das Bild zu zeichnen, das der Feminist gezeichnet haben will. Ne? Ich denke, was wirklich gefährlich ist, ist, wenn man das Framework an und für sich nicht mehr ernst nimmt, wenn man aufhört, überhaupt in diesen Bahnen zu denken. Das wäre jetzt im Falle von den Red Pill-Leuten, die du angesprochen hast, etwa, dass man gar nicht mehr in diesem Unterdrückungsschema denkt. Ne? Also die Invertierung, die bei der Red Pill-Ecke stattfindet, ist, der Feminist sagt, die Familie und Eheschließung etc. ist ein patriarchales Konstrukt und dient zur Unterdrückung von Frauen, es ist ein matriarchales Konstrukt und wer da reingeht, da wirst du halt als Mann verarscht und unterm Stiefel leben. Und die absolute Notwendigkeit von Familienbildung erst einmal vorauszusetzen für überhaupt das Überleben, das biologische Überleben vom eigenen Volk als Organismus und daraufhin ein, uns ist egal, also wir wollen gar nicht einsteigen in diese Gewichtung, wer unterdrückt hier wen, wer hat hier wie viel Macht, das ist gar nicht, wie wir denken, sondern es geht darum, das Ganze zum Funktionieren zu bringen. Das ist halt, was gefährlich ist. Und ich denke, also worauf Sie dann hinweisen, Sie haben schon deutlich mehr Recht, als die Feministen damit Recht haben, wenn Sie behaupten, dass Frauen in der derzeitigen Gesellschaft etwa in Sachen Familienbildung oder so unterdrückt werden. Sie weisen dann hin auf Sachen wie Sorgerecht, Sie weisen dann hin auf Sachen wie die gesellschaftliche Wertung des Verhaltens der Geschlechter, also als Frau kannst du de facto oder kannst du wenig machen, was als kritikwürdig angesehen wird. Als Mann wird eigentlich egal, was du machst, als kritikwürdig angesehen. Damit haben sie schon deutlich mehr Recht. Daraus aber zu schließen, dass wir jetzt der Familienbildung, der Eheschließung etc. den Rücken kehren sollten, ist ja ein Akzeptieren dieser Grundbedingungen. Also damit sagt man, okay, das lässt sich sowieso nicht verändern, was absurd ist, weil diese Grundbedingungen schon ein ziemlich unnatürlicher Zustand sind. Also wir sehen, welches Unbehagen die Leute eigentlich damit haben, die Frauen ebenfalls damit haben, dass diese Grundbedingungen herrschen. Ne? Wir sehen, wie massiv die Sexualität, die Geschlechterbeziehungen gestört sind dadurch, dass diese Grundbedingungen herrschen. Wir sehen, dass die Leute Depressionen bekommen, tablettensüchtig werden etc. Wir sehen, dass Leute eigentlich eingehen, wenn sie diesen sexuellen Hedonismusweg gehen. Wir sehen, dass die Frauen sich abwenden von den entmaskulinierten, westlichen Männern und sich eher anderen Männern zuwenden und so. Das heißt, das sind alles Bruchstellen in diesem Ding. Und das dann zu akzeptieren und zu sagen, der beste Weg ist, sich da einfach rauszuziehen, weil ansonsten könntest du dein Sorgerecht verlieren, ist halt absurd. Stattdessen musst du den Weg gehen, dass du dir halt dein eigenes Refugium schaffst, dass du Leute um dich scharst, mit denen es möglich ist, so zu leben, als wären die Grundbedingungen nicht so. Eine Parallelgesellschaft in der Gesellschaft und gleichzeitig versuchen, die Gesellschaft auf Makroebene zu ändern.
Ja, aber du hast ja drei Arten von Akteuren bei so Sachen immer. Du hast auf der einen Seite den Gläubigen, der einfach nur diesen Weg, also das, was du jetzt beschrieben hast, das war ja MGTOW eigentlich, also Men Go Their Own Way, eine Bewegung, beziehungsweise man könnte es auch Phänomen nennen, von Männern, die beispielsweise Beziehungen, Frauen und so weiter dann abschwören und dann nur für sich alleine leben, unter diesem unter diesem großen Schirm des Frauen sind ja eh alle kaputt heutzutage, dass man kann das ja eigentlich gar nicht machen. Also du hast diesen, den Gläubigen, der hat einfach, ich sag mal, die Pille gefressen. Dann hast du auf der anderen Seite dieses, nennen wir es ein Spektrum. So, auf der anderen Seite hast du natürlich den Prediger, der das nach außen verkündet, ein YouTuber oder was auch immer, der dann den Leuten versucht, die Hypergamie in der Form so zu verkaufen, dass dieser Kampf schon verloren ist. Und du hast dieses Zwischenstück, der Hybrid, der gleichzeitig diese Pille gefressen hat und das im Kleinen dann verteilt. Der eine MGTOW ist eher stumm und lebt das für sich selbst. Dann gibt es den MGTOW, der das auch im Kleinen immer wieder verbreitet, dass es unmöglich ist, mit einer Frau heutzutage zusammenzuleben. Und es gibt den großen, ich sag mal, Prediger des der Red Pill, und der ist meist dann aber nicht wieder MGTOW in der Mitte, sondern da ist eher einer, der dann sagt, okay, da ich mit Frauen nicht mehr zusammenleben will, objektifiziere ich sie zu 100% und gehe diesen ganzen hedonistischen Weg. Also das ist die Regel normalerweise, von dem, was ich gesehen habe. Jetzt ist die Sache, wie gehen wir mit MGTOWs in unserer Umgebung direkt um? Sobald wir jemanden haben, der komplett, ich sag mal, beziehungs- und frauenverdrossen ist.
Naja, also ich denke, zum einen ist das Ganze krankhaft individualistisch, ist ein Punkt, den man machen kann. Also es ist nur vom Individuum her gedacht, überhaupt nicht vom Kollektiv. Im Grunde genommen sagt es, ist das einzige Ziel, was mir noch wichtig ist, ist mein eigenes Fortkommen in der Gesellschaft. Und ob das Volk etwa erhalten bleibt, ist mir vollkommen egal. Und dann ist wahrscheinlich die größte Schwäche, die größte argumentative oder logische Schwäche, dass das Ganze ebenfalls ein feministisches Framework davon akzeptiert, dass wir es hier zu tun hätten mit einem Befreiungskampf oder einem Befreiungskampf, der dann zum Unterwerfungskampf geworden ist, von Frauen gegen Männer und nicht mit einer Stufe in der liberalen Beliebigmachung, in diesem Fall von Geschlecht, die aber auf jeder gesellschaftlichen Ebene stattfindet, auch wenn Geschlecht natürlich eine sehr wichtige davon ist. Ne? Und ich denke, was dafür das beste Argument ist, ist die Trans-Sache, also dass ja eigentlich die Brennstufe Frau schon abgebrannt ist, das revolutionäre Subjekt, wenn man so will, also man kann davon sprechen, dass in dieser Beliebigmachung in jedem Bereich, bei Rasse ist es genauso, immer ein Unterdrücker benannt wird und ein revolutionäres Subjekt, das sich quasi, das den Klassenkampf gegen diesen Unterdrücker führen müsste. Das war mal die Frau, aber das ist ja gar nicht mehr die Frau. Ne? Die Frau ist ja inzwischen ebenfalls überwunden als Kategorie. Also das Endziel davon ist, dass man Geschlechter überhaupt nicht mehr denken kann, dass Geschlechter gar nicht mehr etwas sind, was die Leute in ihrem Kopf haben. Und insofern ist das jetzige revolutionäre Subjekt der Ungeschlechtliche. Also die Leute, die entweder sagen, sie sind nicht binär oder zumindest sie sind nicht mehr das Geschlecht, das sie tatsächlich sind, was dann die erste Stufe in Richtung nicht binär wäre. Und deswegen sehen wir jetzt ja den großen Kampf zwischen TERFs, zwischen Feministen, die an ihren weiblichen Privilegien, die sie erkämpft haben, während der Brennstufe davor hängen und diese behalten wollen, und der nächsten Brennstufe, die aber medial gefördert ist und die auf die Dauer diesen Kampf für sich entscheiden soll, die auf jeden Fall die Mächtigen auf ihrer Seite hat. Das ist ja etwas, was dieser Darstellung im Wege steht.
Ja, ich habe die Antwort auf die Frage jetzt noch nicht so ganz gehört. Wie können wir es halt schaffen, Leute wieder von diesem Punkt natürlich wegzubringen, die dann, ich sag mal, einen Schritt zu weit gegangen sind? Weil wir effektiv...
Naja, das baut ja alles darauf, dass man den großen Geschlechterkampf kauft. Ne? Dass man kauft, dass wir hier leben, dass das quasi das Grundparadigma der Gesellschaft wäre. Die Frauen haben die Macht übernommen und die Frauen knechten uns jetzt. Das Gegenargument, was man denen sagen muss, ist halt einfach, das ist nicht der Fall. Also die Meinung der Leute, die all das angeschoben haben, ist, dass das Geschlecht an und für sich als Kategorie uns knechtet. Also woran man sich da aufhängt und was man zur Allmacht, zur allmächtigen Strömung erhebt, das war nur eine Brennstufe auf dem Weg dahin, und das ist nicht einmal mehr die aktuelle Brennstufe.
Ja, natürlich. Wir sind schon deutlich weiter, aber wir müssen ja in irgendeiner Form ein Gegenkonzept in irgendeiner Form natürlich stellen. Und natürlich auch, ich sag mal, das sichtbar machen, dass unser Konzept funktioniert. Weil heutzutage, das ist ja das Gute, was wir haben bei den meisten dieser Phänomene, ist es ja so, dass diese Leute am Ende des Tages äußerst unglücklich sind. Weil deren Konzepte meist halt im Leid dann halt enden, meist in Depression und Einsamkeit.
Und ja.
Wie können wir das dann aber, weil die Problematik, die man heutzutage hat, finde ich auch in Diskussionen, ist, dass selbst wenn dein Gegenüber todesunglücklich ist und er auch objektiv sehen kann, dass dein Konzept besser ist, halten diese Leute vehement an ihrem Weltbild fest. Und ich habe noch nicht das richtige Werkzeug gefunden, um...
Also, du hast es ja auch zu tun mit Soldaten von einer Seite in diesem Kampf. Du hast es ja nicht zu tun mit den Leuten, die zwischen den Stühlen stehen und mal dem einen, mal dem anderen zuhören. Also mein Job oder das, worin ich meine Aufgabe sah, war nie wirklich Leute, die zutiefst überzeugt sind von etwas, was ich für schädlich halte, zurückzuholen, sondern eher die Leute zwischen den Stühlen zu immunisieren davon.
Ich rede eher von den Leuten, die, ich sag mal, einen Schritt davor sind, um, ich sag, über die Klippe zu springen und nie wieder aus diesem Loch rauszukommen.
Du brauchst ein Grundframework, durch das die Gesellschaft betrachtet wird, das nichts mehr zu tun hat mit der linken Betrachtungsweise, mit der feministischen Betrachtungsweise. Und das ist eben, also mein Beispiel dafür, und da gibt es verschiedene Ausformungen von, aber meine Version davon ist halt das Beliebigkeitsframework. Also, dass das Endziel von der Ideologie, unter der wir leiden, von der Ideologie, an der die Gesellschaft zugrunde geht, die völlige Beliebigkeit des Menschen an und für sich ist. Dass man sich also nicht aufhängen kann an einer Brennstufe zur Erreichung dieses Ziels, sondern dass dieses Ziel an und für sich abzulehnen ist und dass all die Narrative, also ich habe gerade ein paar davon aufgezählt, etwa die Unterdrücker-Unterdrückte-Dichotomie, diese Obsession damit, oh, wer hat jetzt hier mehr gesellschaftliche Macht? Wer, keine Ahnung, ist eigentlich der Mann unterdrückt, der halt die Kohle ranschaffen kann, weniger Zeit für die Familie hat und die Frau kann machen, was sie will in dem traditionellen Familienkonzept, oder ist die Frau unterdrückt, weil sie keinen eigenen materiellen Wohlstand anhäufen kann und weil sie eben nicht gestalterisch in die Gesellschaft wirken kann. Ne? Diese gesamte Denke muss durchbrochen werden mit, das ist uns egal. Also wir denken gar nicht darüber nach. Das spielt für uns keine Rolle, wer die Arschkarte zugeteilt bekommen hat, sondern es geht darum, wie wir vorankommen und wie wir unser Überleben sichern können.
Also das Hauptargument des invertierten Feminismus ist ja die Hoflation. Ich weiß nicht, ob du vertraut bist mit dem Wort.
Ich kann mir denken, was es heißt, aber ich habe es noch nie gehört.
Okay, also die Hoflation ist begründet auf der Hypergamie-Tabelle. Also die Hypergamie, soll ich das sagen, die Hypergamie-Skala teilt das ein, die Männer in 10 Kategorien nach Attraktivitätsstatusfaktor. Also der Topmann ist auf der 10, der hat halt alles im Leben, was eine Frau attraktiv finden kann. Der hat die gesamte Liste auf Plus abgehakt. Und der Mann auf 1, der hat halt alle Werte auf negativ abgehakt. Und bei den Frauen genauso Attraktivität und alles, was ein Mann halt dort anziehend finden kann, gleichwertig. Und dort, das hat man auch aufgrund von Tinder-Daten und so weiter natürlich dann relativ gut rausfinden können, die Top 3 Männer haben Zugriff auf alle Frauen und 4 bis 5 haben da auch noch ein bisschen Zugriff und darunter wird schon sehr dünn.
Ja. Also die Globalisierung des Partnermarkts hat zu solchen Problemen geführt. Das ist ein Körnchen weit, das sie haben.
Eine 19-jährige also ein 19-jähriges attraktives Mädel hat den Zugang zu Top-Sportlern und Top-Verdienern. Während ein attraktiver 19-jähriger Mann hat ja nicht diesen Zugang, weil er diesen Status noch nicht entwickelt hat.
Während diese Dynamik dann über die nächsten 15 Jahre kippt, ne?
Genau, dann gibt es auf einmal 30 und dann hat man sehr viele Katzen. So, das ist ja der normale Werdegang.
Ja, genau, während der Mann eher seinen Wert steigert. Also entweder steigert oder er stagniert und dann ist er halt, da hat er ein Problem. Ne? Aber bei dem Mann entwickelt sich das erst noch, während bei der Frau im Grunde genommen über die Pubertät dann halt sich die physische Schönheit entwickelt und das hauptbegehrte Attribut bleibt.
Genau, Frauen werden mit Wert geboren, Männer müssen Wert schaffen. Und dann hat man den sexuellen Peak, also den sexuellen Marktwert. Der ist am höchsten bei Frauen im Altersbereich von 20 bis 23 und bei Männern ist er, also ich glaube, 35, 36, so in diesem Altersspektrum. Das ist der Peak. Mhm. Und ab da geht es dann natürlich wieder runter. Es gibt natürlich eine Schnittmenge irgendwo, aber das ist ja klar. Und das ist halt das Hauptargument, was MGTOWs, wie auch Leute, also generell alle, die diesem invertierten Feminismus unterworfen sind, halt hauptsächlich
die Frage ist,
und man steht halt immer gegen dieses Argument, gegen dieses Bild wird dir immer wieder gezeigt.
das Hauptargument für was, also das Hauptargument dafür, sich aus Beziehungen oder aus Eheschließung, Familienbildung rauszuziehen,
richtig,
das ist eben absurd. Ne? Du musst dann halt das Meta, du musst gleichzeitig das Meta ändern. Du hast ja ein gewisses Maß an Kontrolle darüber, was deine Situation sein wird, auch in der jetzigen Gesellschaft, einfach über die Auswahl des Partners. Ne? Klar, du kannst immer noch in die Scheiße greifen, es hat alles ein Risiko. Das Leben ist Risiko, das Leben ist Schmerz. Ne? Also es wird definitiv schlimme Dinge geben, die einem passieren, aber wer es nicht wagt, dann wird man halt komplett im Dreck stecken bleiben. Versuchen, ein Refugium sich aufzubauen durch die Art von Leute, mit denen man Partnerschaften bildet und gleichzeitig angehen dieses Problems auf Metaebene. Das hieße etwa Verbot von Tinder, das hieße etwa Verbot von OnlyFans. Ne? Also da muss durchaus autoritär durchgegriffen werden, das heißt etwa eine neue Gesellschaftsmoral etablieren, was natürlich ein Jahrzehnteprojekt ist, das ist vollkommen klar. Es erscheint für mich offensichtlich, dass die das Akzeptieren von diesen Grundbedingungen und sich dann sagen, was wiederum, wie ich schon angemerkt habe, hyperindividualistisch ist, also nur vom Individuum her gedacht, null vom Kollektiv her gedacht. Ich versuche jetzt, ich denke, ich werde am besten fahren, indem ich mich komplett da rausziehe und einfach keine Familie gründe und Videospiele spiele den ganzen Tag. Es erscheint mir so, als müsste man das gar nicht großartig erläutern, dass das absurd ist.
Ja, das ist richtig, aber trotzdem gehen ja sehr viele auf diesen Leim und es ist schwierig dagegen anzuargumentieren.
Das Weltbild muss, wir brauchen ein stringentes eigenes Framework, ne? Und ich denke, das einfachste und populistisch verwertbarste ist die Beliebigkeitssache. Ist halt der Grundfeind, ist die Auflösung menschlicher Identität in der Beliebigkeit. Das ist, wogegen man kämpfen muss. Das ist, wovon all die Dinge, auch die Geschlechterprobleme, eine Frucht sind.
Das ist aber die Beta-Sache, die wir natürlich dann bekämpfen müssen, wo nach unten durchsickern könnte, dass man dort gewinnt. Aber wir müssen ja trotzdem versuchen, auch, ich sag mal, Soldaten dafür zu rekrutieren. Und diese Soldaten, wenn sie sich halt diesem individuellen Hedonismus dann zum Teil auch hingeben, kämpfen dann nicht wirklich für unsere Sache, sondern dann halt auch wieder nur für sich. Dann ist das Mindset von denen schon wieder verrückt. Es ist halt ein ewiger Raubbau an der eigenen Szene in einem gewissen Maße. Man schreibt die Leute uns zu, aber man weiß, dass diese Leute nicht das Ziel haben, das Volk zu erhalten, auch Kinder auf die Welt zu bringen. Und
das ist gleichzeitig ein ewiger Vorlagenlieferant für den Feind, ne? Weil er da Leute schafft, die extrem bitter sind, die auch so rüberkommen, die abstoßend wirken auf den neutralen Betrachter, die dann präsentiert werden können als der Gegenspieler.
Ja, das auf jeden Fall. Es sorgt dafür, dass die Leute in eine ungesunde Radikalität dann stürzen, also eine Radikalität, die nicht mehr dafür sorgt, dass sie gewisses Momentum haben, das sie politisch sinnvoll nutzen können, sondern eher destruktiv sogar für die eigene Sache dann agieren könnten. Und was natürlich sehr schwierig ist in Bezug auf die Zukunft, wenn wir jetzt einfach mal schwurbeln, ist es schwurbeln oder ist es eigentlich schon wirklich ein klarer Blick in die Zukunft? Ich weiß es gerade nicht. Wenn wir darüber reden, in Bezug auf AI, wie sie heute beispielsweise schon aufgemacht ist, wie wir über Robotik reden und so weiter, versuch mal jetzt in, ich sag mal, 20 Jahren der nächsten Generation 18- bis 25-jährigen Männern zu erklären, dass sie doch das Risiko mit einer noch verdorbeneren Frau, wenn diese Richtung weitergeht, angenommen, einzugehen, anstatt einen Sexroboter sich zu holen.
Ich denke, es wird nicht so sein, als wenn der Sexroboter in 20 Jahren oder auch 50 Jahren adäquat eine Frau ersetzen könnte. Also jetzt auch, während das mal abkoppelt, während sagt, also generell ist ja nur ein Platzpatronen schießen, aber das ist ja sogar die normale Beziehung mit Verhütung. Ne? Ja. Ist ja quasi nur eine Simulation von der Sache, die eigentlich stattfinden sollte. Aber auch davon abgesehen, also auch diese Simulation wird der Sexroboter auch dann nicht adäquat leisten können. Es wird intuitiv klar sein, dass man es hier zu tun hat, mit etwas anderem und die Sehnsucht wird da bleiben, also der Incel-Druck wird da bleiben und ich denke, das, was wir gerade vor allem besprochen haben, es ging ja gerade vor allem in die Richtung von, ich ziehe mich einfach sogar raus aus dem Versuch, irgendetwas mit einer Frau anzufangen, ist auch einfach ein Cope von Incels, ne? Ist auch einfach ein, ich kriege es nicht auf die Kette und ich will jetzt diesen Leidensdruck und dieses drängende Gefühl in mir drin, dass ich etwas machen müsste, dass ich an mir arbeiten müsste, loswerden und zumindest meinen Seelenfrieden haben und deswegen gefällt mir diese Ideologie.
Ein MGTOW ist ein Incel, der es für sich akzeptiert hat. Jetzt ist aber die Sache, ich war
nicht unbedingt, also das ist auch quasi, bei der Red Pill, das ist ja, wie gesagt, wir sind hier bei ganz groben Überbegriffen, ne? Aber die Red Pill-Leute würden ja, das berührt dann auch wieder den Pickup-Bereich, sagen, Schlampenvögeln okay, Beziehung nicht okay. Ne? Beziehung ist der erste Schritt in die Knechtung.
Ja, aber das sind bei den Red Pill-Leuten meist, in meiner Analogie früher, die Priester. Das ist halt einer von 100, der diesen Weg geht.
Ja, sicher. Und dann auch wieder, also dann geraten wir auch wieder in eine Graustufe zu den Pickup-Leuten, die in der Regel jetzt nicht so ein fundiertes politisches Weltbild dahinter haben, aber wo es auf dasselbe am Ende hinausläuft.
Ja, aber, Romo, ich war letztens auf 9gag. 9gag ist ja bestimmt ein Begriff.
Ja, ja, klar.
Und das ist ja eine relativ große Plattform. Das heißt, die Werbung dort wird wahrscheinlich auch dementsprechend pricey sein. Und ich habe dort eine Werbung gesehen für eine Dating, also für so eine, für einen Dating-AI-Roboter, dass du halt, du lädst dir diese App runter, die ist dann wie WhatsApp und dein Handy spricht dann mit dir und schreibt dir dann morgens, hey Schatz, wie geht's dir, was hast du heute so vor, und du kannst dann diese komplette Sache dann einfach simulieren und anscheinend ist die so gut, dass man, also so gefragt, dass man auf 9gag dafür schon Werbung machen kann. Also allein schon, dass man dieses simulierte, ich schreibe mit jemandem, der mich gern hat, ist ja schon ein Markt mittlerweile. Mhm. Und ich denke, sobald das in, sagen wir, die nächste Sache wäre FaceTimen. Das ist ein FaceTime mit einer Person, die nicht existiert, da ist. Und dass man so das simulieren kann. Ich denke, wir werden Salami-Taktik, werden die Incels, von denen es natürlich jetzt immer mehr gibt, die nächsten Generationen werden immer unmaskuliner, haben es immer schwerer mit Frauen, die Hoflation geht voran. Und wir haben, also das wird immer schwieriger. Diesen Kampf könnten wir eventuell bald verlieren, dass er irreparable Schäden bei uns anrichtet. Und auf der anderen Seite haben wir diese Industrie, die immer weitergeht und sagt, warum willst du überhaupt diesen Stress haben und effektiv die Wegen ab? So beispielsweise, sie finden mal eine, heutzutage, was ich halt beispielsweise gesehen habe, die meisten Beziehungen, die ich gesehen habe, die richtig funktioniert haben bisher, also wo ich sagen muss, hat es einfach gepasst, waren halt Fernbeziehungen, weil man in seinem eigenen Dorf nichts mehr findet, was irgendwie richtig passt irgendwie. Also du brauchst halt wirklich diesen großen Markt, damit du das irgendwie machst, weil die Leute lassen sich auch nicht mehr aufeinander ein wirklich. Und auf der anderen Seite, okay, jetzt hast du eine Fernbeziehung und du siehst die Person vielleicht, sagen wir 6-mal im Jahr, als Beispiel, okay? Und du hast diesen Roboter, dieses FaceTime da, dieses sowas wie Discord oder so.
Das wird sich nicht so rasant weiterentwickeln, wie du denkst, glaube ich. Also ich glaube, wir haben ein ziemliches Plateau erreicht, was diese Technologie angeht.
Da würde ich dir widersprechen. Ich habe da massiv Angst, dass das weitergeht. Allein schon, weil da so viel Geld aufgebracht wird. Also wenn du so ein großes Marketing hast, dann
ja, ist es... Ja, also es wird weitergehen, aber es wird nicht quasi die Singularität von es ist jetzt kaum mehr unterscheidbar mit der echten Sache erreichen.
Nee, das auf gar keinen Fall. Das ist ja ähnlich, es ist ja immer nur ein Proxy. Genauso wie,
ja,
das,
genau.
Wie der
das heißt, ein Leidensdruck Proxy bleibt.
Für Sex ist.
Ein Leidensdruck bleibt. Die Stimme, dass das nicht echt ist, die Stimme, dass man sich eigentlich rauswagen müsste in die echte Welt und es versuchen müsste, die wird bleiben.
Bei dem Zwischenbereich, bei dem Graubereich, wenn du das, also von den Leuten, die das überhaupt nicht machen, bis zu den Leuten, die das machen und als echt ansehen einfach, hast du eine gewisse graue Masse, die dann sagt, ja okay, sie machen das eventuell, aber sie wissen, dass das scheiße ist und dass es das andere besser wäre.
All das ist auch schon nicht auseinanderzudenken von Hyperindividualismus. Ne? Also niemand, der nicht hyperindividualisiert ist, niemand, der irgendeine Form von höherem Ideal, irgendeine Form von weltanschaulichem Framework, das über ihn hinausgeht, in seinem Kopf hätte, wäre eigentlich dafür anfällig. Ne? Und das ist eigentlich die Antwort. Es ist fast egal, was es ist. Es könnte irgendeine überdrehte neue christliche Sekte sein. Es könnte eine, keine Ahnung, biologistisch aufgebaute Ideologie sein. Es könnte ein Bezug aufs eigene Volk sein. Oder wahrscheinlich die meisten, die beiden eben angesprochenen Sachen würden sich auch daraus speisen. Egal was es ist, wenn die Leute ein höheres Gut im Kopf haben, etwas, was über sie hinausgeht, für das sie kämpfen oder das sie zumindest gut finden und von dem sie Teil sein wollen, dann ist dem im Grunde ein Riegel vorgeschoben. Aber momentan haben wir halt eine reine Leere, was das
angeht. Wir haben keinen Idealismus, aber wir weigern uns aber auch wirklich, einen Idealismus zu haben, weil wir halt auch nicht dieses Puritanische haben möchten. Aber das brauchen wir zumindest in unseren Führungskreisen, dass diese Leute ein gewisses puritanisches Denken haben, finde ich, und das dann auch vorleben. Also wir brauchen Leute, die wir ansehen können, um zu sehen, okay, das ist das Ideal.
Ja, es braucht Leute, die das Ideal verkörpern. Es braucht gleichzeitig ein Bewusstsein dafür, dass ein Ideal nicht dafür da ist, es genau so zu erfüllen. Weil das wiederum eine Falle ist, die uns gestellt wird. Das ist wiederum quasi, also das, was der Feind als gut ansieht, auf 10 aufzudrehen, ihn daran zu messen und das als Zerrbild den eigenen Leuten zu präsentieren, im Sinne von, hier, guck mal, so wollen die uns alle haben, ist eine subversive Strategie, die einen Hauptteil dazu beigetragen hat, Geschlechterrollen an für sich zu erodieren. Das heißt, wenn du in die Falle tappst, dass du eine Karikatur davon wirst, dass du sklavisch das Ganze vorlebst in einer verkrampften Art und Weise, dann wirst du zu Kanonenfutter und dann wirst du zu etwas, was sie verwenden werden, um ihre Agenda noch besser durchzusetzen.
Ja, das ist schwierig. Es müsste unausgesprochen sein. Und ich finde, ich muss das wieder sagen, ich weiß nicht, dieses Format wird ein bisschen zu einem Martin-Sellner-Fan-Format. Martin Sellner verkörpert das am besten. Du siehst einen Martin Sellner, du siehst halt Prototyp Rechter.
Ja klar, also, und du weißt halt, ein Martin Sellner geht nicht abends ins Bett und denkt sich, wie kann ich jetzt am männlichsten schlafen? Weißt du, was ich meine?
Ja, aber also, vielleicht sollten andere Leute ins Bett gehen und wenn sie am nächsten Tag was zu tun haben, sollten sie sich die Frage stellen, was würde Martin Sellner tun? So ein wenig.
Ja klar, es braucht Idealbilder, das definitiv. Es darf halt keine Karikatur werden und die war es, glaube ich, auch nie in der Form. Also ich glaube, wir müssen uns kurz mal vergegenwärtigen, in einer wie tiefen Matrix wir eigentlich geboren sind. Also die Bilder davon, wie die Gesellschaft früher einmal aussah, selbst die wir dann glorifizieren, man denke etwa an, keine Ahnung, irgendwelche Klassen, also jetzt ein komisches Beispiel, weil das halt eine sehr freakige Richtung geht, aber irgendwie American Psycho und so weiter, aber auch generell irgendwelche Filme, die Männer in den 20ern zeigen und so weiter, wie die sich verhalten haben gegenüber Frauen. Das ist alles schon eine liberale Hollywood-Fiktion. Also das orientiert sich an etwas, was möglicherweise da war, aber das ist, wie sie wollen, dass wir das im Nachhinein sehen. Das ist das Bild, das sie in den Köpfen der Leute haben wollen. Und das geht schon in die Richtung von einer überdrehten Parodie darauf, was wirklich war. Und also dieses Bild, an dem sich orientiert wird, ist erschaffen von den Feinden von Männlichkeit und Weiblichkeit, von Geschlechtlichkeit allgemein, ist geschaffen, um den Gedanken in die Köpfe der Leute zu pflanzen, dass wir das Geschlecht überwinden müssten, weil wir sonst in dieser verkrampften Fessel landen würden.
Genau, ich meine, man kennt ja auch die ganzen Sachen, also das sind sehr viele interessante Punkte, die da natürlich aufgekommen sind, auch natürlich über diese ganzen Filme, die man eigentlich während der Entwicklung beispielsweise anschaut, so American Pie, so Filme, die halt, ich sag mal, erste sexuelle Kontakte und so weiter dann auch zeigen, sowas, was du halt wirklich so in der Stufe des Erwachsenwerdens dann aufnimmst, wie viel Propaganda da eigentlich drin steckt, um dich auf diesen Punkt dann auch natürlich zu bringen.
Ich meine, das ist jetzt eher die Hypersexualisierung. Ne? American Pie geht dann eher in Richtung von Jungs, euer Lebenszweck sind Ritze am Bettpfosten und generell anything goes sexuell.
Richtig, aber es zeigt ja beispielsweise auch natürlich, dass der eine, der es versucht, eine stabile Beziehung direkt aufzubauen, also ich weiß nicht, warum ich da in der Story auf einmal so drin bin, da sagt ja seine Freundin, ja, während sie dann auf dem College ist, weil es geht ja darum, dass sie von Highschool auf College wechseln, dass sie dort Erfahrungen sammeln möchte und so weiter und dass sich diese stabile Beziehung, die sie haben, dann auflösen und das vermittelt ja wieder dieses Bild, dass selbst wenn du es versuchst, wirst du auf die Schnauze fliegen.
Mhm. Ja, Zynismus. Also im Grunde genommen in die Pickup-Richtung. Mhm.
Demnach kannst du ja auch das kurzweilig machen, weil effektiv wird es eh nur was Kurzweiliges. Deshalb solltest du deinen maximalen Spaß aus dieser Sache dann natürlich rausziehen. Und wir haben dafür viel zu wenige Vorbilder heutzutage. Auch natürlich mit dem, was wir das letzte Mal gesagt haben, dass wir auch uns selbst geiseln, indem wir sagen, dass wir positive Beispiele nicht zeigen.
Ja, ich meine, das ist auch ein Problem, das auch durch die Dekonstruierung von allem als Mantra geschaffen wurde. Und das, glaube ich, bis heute sehr, sehr mächtig wirkt, dass alles, was normativ Werte etablieren will, an und für sich schon mal cringe ist. Ne? Also das ist quasi ein Reflex. Wenn irgendetwas positiv Werten präsentiert wird, du kannst, also wenn du was positiv präsentierst, dann sowieso nur unter 50 Ebenen von Ironie. Ne? Dann kannst du nur irgendwie, keine Ahnung, du nimmst irgendeinen Nazi-Film, der eigentlich gemacht wurde, um ein dämonisches Bild von der rechten Seite zu zeichnen und den Boogeyman aufrecht zu erhalten, am Leben zu erhalten, und sagst dann, ja, hier, guck mal, das jetzt mit geiler Bassmusik drunter. Ne? Das ist quasi die einzige Art und Weise, auf die man noch, ohne dass es cringe ist, irgendetwas Positives ausdrücken kann. Ohne Ironie ist es automatisch eine Fremdschamsache.
Man zeigt sehr viel Bilder der Ordnung, dargestellt durch Chaos, ist mir so aufgefallen. Also besonders bei diesen Zusammenschnitten. So.
Bilder der Ordnung, dargestellt durch Chaos? Also,
sobald du etwas sehen möchtest, was irgendwie geordnet ist, sei es drum. Man zeigt beispielsweise so eine Familie gerade beim Grillen, Picknick und so weiter. Die Kinder spielen Ball mit dem Hund zusammen, dieses typische Bild. Dann zeigt man das eher so schnell so zusammengeschnitten irgendwie mit ganz vielen Überblenden und so weiter, dass man dabei ist, also...
Und das ist ja sowieso, also der Ort dafür ist dann irgendwie die Werbung für ein Bier oder für eine Butter oder irgendwas. Ne? Der Ort dafür ist dann die Werbung, wo sowieso niemand hingeht und sich das anguckt und dann sagt, ja, so will ich jetzt leben. Ne? Es gibt du könntest heute kein Denkmal mehr errichten, was etwas Ernsthaftes darstellen soll, weil die Leute akzeptiert haben, dass positive Wertungen an und für sich etwas Kitschiges oder Fremdschamerzeugnis sind. Ne? Insofern wurde quasi die positive, normative, also das ist ein Problem, das die Woken jetzt selber haben, weil sie jetzt eigentlich in der Rolle sind von denen, die normative Werte vorgeben müssten. Aber ich meine, bei ihnen ist es noch viel schwieriger, weil sie halt solche Absurditäten zu diesen Werten machen wollen. Aber an und für sich hast du schon einen sehr schweren Stand, wenn du das machen willst, weil wir sowas von hyperindividualisiert sind und weil wir sowas von immunisiert sind gegen solche Wertungen, dass du es kaum vollbringen kannst, ohne dass es sowieso in der Cringe-Kategorie landet.
Aber man muss ja sagen, die Linken haben es ja eigentlich relativ gut gehabt, indem sie halt nahezu jeden zu einem Schäferhund gemacht haben. Also das war ja eine Herde nur noch von Schäferhunden, die versuchten, die anderen Schäferhunden in Reih und Glied zu halten. Da war ja kein einziges Schaf mehr dabei. So, jeder passt auf jeden auf, Stasi-mäßig. Und das hat eine sehr lange Zeit sehr gut funktioniert. Das andere Ding ist, wir haben halt kein wirkliches Uhrwerk, auf das wir uns immer wieder berufen können. Also wir haben nicht dieses eine übergeordnete Mantra. Natürlich, wir können das jetzt nur mit der Beliebigkeit, mit dem Kampf gegen den Liberalismus versuchen zu etablieren. Das muss aber bei jedem übernommen werden. Und ich sehe da jetzt schon Schwierigkeiten, das in der Form zu übernehmen, besonders weil wir einen sehr großen liberalen Flügel haben, der aus einer egoistischen, also von einem egoistischen Standpunkt aus unsere Ziele erreichen möchte. Und nicht von einem Blick auf das größere Ganze.
Ich denke, was da auch wichtig ist, ist, dass man allem eine Spur Zynismus mit einimpft. Also, dass es keinen verabsolutierten Wert gibt, bis auf Existenz. Ne, weil ohne Existenz, ist ja sowieso alles den Bach untergegangen. Insofern ist dann auch scheißegal. Wenn du Individualisierung, wenn du Freiheit des Individuums verabsolutierst, dann landest du bei absurden Sachen und dann bist du halt super anfällig dafür, dass du Wege gehst, die am Ende Existenz gefährden werden. Und wahrscheinlich ist also mein Gegenargument gegen so jemanden, ich weiß nicht, was die gesamtgesellschaftliche Strategie dagegen sein könnte, aber mein Gegenargument gegen ihn persönlich wäre, durch diesen Hyperindividualismus wirst du die Existenz der Völker auflösen, also nicht du persönlich, sondern halt die Gesellschaft als Ganzes, wenn die Leute sich so verhalten wie du, die der Grundsatz ist oder deren Existenz die Grundbedingung ist, die erstmal da sein muss, damit dieser Individualismus überhaupt in irgendeiner Form existieren kann. Also der Grund, den Individualismus nicht auf 10 aufzudrehen, selbst für jemanden, der eigentlich sehr, sehr an individueller Freiheit hängt, ist, dass er die ebenfalls verlieren wird, wenn er das tut, weil man sich damit selbst ausrottet, weil wir dann halt am Ende übernommen werden von Populationen und von Völkern, die individueller Freiheit zu 0% zugewandt sind. Das heißt, am Ende hängt an der Frage der Existenz alles, jeder einzelne Aspekt. Wobei man dafür natürlich erstmal generell über sich hinausdenken muss und aus dem Zynismus rauskommen muss, weil wenn man sich sagt, ja gut, was interessiert mich, was in 50 Jahren ist, da bin ich wahrscheinlich tot oder gehe ich schon langsam darauf zu oder bin in irgendeinem Altersheim untergebracht und löffle Wackelpudding, da ist doch auch scheißegal, wie es ist. Insofern, diese Initialzündung fällt wahrscheinlich schwer.
Ja, weil der Individualist auch in dieser Form halt nur an sich denkt und dann sagt, ja, ich bin ja nur einer. Ist ja nicht so schlimm. Also ihr könnt ja alle, ihr könnt ja das Volk retten und ich.
Aber das sagt er ja gar nicht. Wir reden hier schon von Leuten, also bei den Leuten, mit denen wir es zu tun haben, also in der Masse hast du damit recht, aber bei den Leuten, mit denen wir jetzt hier zum Beispiel reden würden, reden wir über Leute, die sind schon zu dem Grad idealistisch, dass sie an die Öffentlichkeit treten und für ihre Grundwerte einstehen. Ne? Das heißt, die müssen ja mit irgendeiner Form von ideeller Energie dahinterstehen.
Ja, aber mit einer egoistischen Intention natürlich. So, ich möchte das Volk retten, weil mir geht's besser, wenn das Volk gerettet ist.
Ja.
So, ich mag mehr Deutsche in diesem Land haben. Ich möchte, dass die Geburtenrate nach oben geht. Ich muss aber die Geburtenrate nicht nach oben bringen, weil mir geht es besser, wenn wir hier die Einheimischen haben, dass wir eine gewisse Gesellschaft, eine gewisse Zusammengehörigkeit haben.
Sind wir wieder bei Zynismus, ne? Ja, also die Initialenergie aufzubringen, über diesen Grad der Individualisierung rüberspringen zu können, ist wahrscheinlich die größte Hürde, mit der wir da zu kämpfen haben.
Wir müssen halt das höhere Wohl in einer gewissen Form verkaufen, aber sobald du über so Sachen sprichst, hast du besonders aus der liberalen, also ich, wie gesagt, es gibt den liberalen Mitläufer und es gibt den liberalen Prediger. Der liberale Prediger ist der, der das natürlich nach außen bringt und versucht, den Liberalismus auch in der Rechten massiv zu verteidigen. Dann gibt es dort Gegenargumente, beziehungsweise es gibt einen Aufschrei von wegen, ja, wenn ihr politische Sachen nach dem höheren Wohl habt, wenn ihr etwas denkt, was über den Individualismus hinausgeht, ist das Kommunismus. Das ist das Erste, was man jedes Mal hört.
Ja, und ich würde halt sagen, also A, ist dann die gesamte Welt, bis auf die moderne westliche, kommunistisch. Also alles, du kannst dir nichts angucken, was nicht kommunistisch ist. Und B, dann werden wir, egal auf welche Art, ob wir dann irgendwie islamische Kommunisten werden oder chinesische Kommunisten oder, keine Ahnung, afrikanische, panafrikanische Kommunisten oder so, dann werden wir eh zu Kommunisten, wenn wir nach euren Werten leben. Dann haben wir quasi die Wahl dazwischen, Kommunisten zu werden oder Kommunisten zu werden. Nur halt entweder deutsche Kommunisten, die noch einen deutlich höheren Grad an Individualismus beibehalten würden, als es der Fall wäre, wenn hier die Muslime übernehmen, oder wir werden halt islamische Kommunisten, so man Kommunismus definiert als jede Form von Einschränkung von Individualität.
Also so oder so müssen wir uns Genossen nennen. Okay, interessant. Ja, aber effektiv
ist das. Weil es halt ein Selbstzerstörungsprogramm ist. Also die totale, das ist die große Ironie des Liberalismus auch als quasi Urideologie. Ich will noch mal kurz betonen, ich trenne ja immer. Also wenn ich von Liberalismus heute, von der Beliebigkeitsideologie rede, dann rede ich von der Überwindung von starren, gruppenbezogenen Identitäten, wie sie hervorgehen, etwa aus Ethnie. Ethnie gibt es gar nicht, ist ein Hirngespinst von uns. Herkunft ist vollkommen egal. Wo du geboren wurdest, ist zufällig. Geschlecht ist eigentlich auch eine patriarchale Fest. Und wir sollten das Ganze überwinden und so weiter. Also die heutige Beliebigkeitsideologie, weil ich halt sage, aus der 18. Jahrhundert-Ideologie des Liberalismus ist nichts mehr wirklich übrig. Also auf jeden Fall nicht als eine stringente politische Strömung. Das wurde ausgeschlachtet wie ein altes Auto und jeder hat sich da irgendwie ein Bremslicht von genommen, das bei sich ans Auto gepappt. Aber es gibt das nicht mehr als einen Block. Das ist aber eine Sache, die auch an der alten Ideologie tatsächlich in die Absurdität führt. Also das dieser Grad an Hyperindividualisierung sich immer automatisch selbst auflösen wird. Also weil es einfach krankhaft ist, weil es nicht mit der Natur des Menschen verträglich ist und weil dann andere kommen werden, die sich nicht diese Fessel, nicht diese Bremse angelegt haben und den Laden übernehmen werden. Und dann hast du eben 0 Grad an Individualismus. Ne? Auf jeden Fall, so wie du ihn gerne hättest. Das ist dann zu 100% weg. Deswegen gibt es eigentlich einen intrinsischen Anreiz für die Individualisten, Individualisten, selber ihre Werte nicht auf 10 aufzudrehen, sondern höchstens auf 7,5 oder so. Aber das sehen sie eben nicht. Und zwar, und das ist auch wieder, das hat zu tun mit einer zu großen Verabsolutierung von Moral, die bei den Libertären ebenso der Fall ist. Also, dass du so tust, als wäre das Ganze echt, ne? Dass du so tust, als gäbe es eine objektive Realität, die es böse machen würde, irgendwem irgendwas aufzuzwingen, was er nicht will, irgendwen nicht als Individuum zu betrachten, sondern als Teil von einer größeren Gruppe zu irgendeinem Grad. Und deswegen müssen wir uns daran halten, selbst wenn es dazu führt, dass wir am Ende jeden Grad von Individualismus auflösen.
Ich hoffe, ich kriege meinen Punkt jetzt noch zusammen. Was natürlich sinnvoll wäre, ist, dass wir dann erstmal den Freiheitsbegriff von rechts definieren. Der wäre wirklich wichtig. Also meiner Auffassung ist es so, dass Freiheit halt nur in einem Konzept der Ordnung halt existieren kann. Und ich nehme da gerne, also so wie ich die Freiheit der Amerikaner in der Gründung, also oder nach der Gründung verstanden habe, also den Liberty-Begriff, so dass wir dem Individuum die Möglichkeit haben, sich möglichst so zu entfalten, aber dass auch die Entfaltung wieder einen Benefit zur Gesellschaft beitragen kann. Also nicht, du darfst in jeden Swingerclub gehen, sondern du darfst deinen Beruf frei wählen, du darfst deine Partnerin als Mann frei wählen und so weiter. Du darfst deinen Wohnort frei wählen im Land, um dort dann möglichst dich zu entfalten, dass alles, was du dir dann erarbeitest, auch einen guten Benefit für das Gemeinwohl dann natürlich abgeben kann.
Ich mach's mir noch deutlich einfacher. Mein Mantra ist: Wenn Existenz zur Disposition steht, ist auf Freiheit geschissen, solange bis Existenz gesichert ist. Also
das
können
Liberale gar nicht.
Wir können Freiheit immer insofern beschneiden, als es notwendig ist, um die Existenz der Eigengruppe zu sichern. Denn ansonsten, also die Eigengruppe, lustigerweise, ist die biologische Grundlage für jeden Grad an Individualismus. Wenn es keine Europäer gibt, es gibt keine anderen Völker auf der Welt, die dem, was wir hier Individualismus nennen, unserer Obsession mit dem Individuum, so zugetan sind wie wir. Ne? Guck dir die Chinesen an, guck dir die asiatischen Völker an und für sich an, guck dir Afrika an, guck dir die Araber an, guck dir auch die slawischen Völker an, bei denen ist das auch nicht in dieser Form, also klar, die kranken auch langsam daran, aber in dieser Form gibt es das da nicht, und bei den Slawen sind wir sowieso schon bei der Definitionsfrage, ob wir es mit Europäern zu tun haben oder nicht. Aber der Hauptpunkt ist, wenn Europäer verschwinden, wenn die Existenz von Europäern zur Disposition steht, dann steht ebenso damit die Existenz von Individualismus in jedweder Form zur Disposition.
Ja, Chinesen haben mehr, gesellschaftsstrukturell haben mit Ameisen zu tun, als mit dem, was wir unter Gesellschaft verstehen. Also besonders mit dem, was wir als Individualismus verstehen.
Ja klar, ist Hardcore-Kollektivistisch. Die gesamte restliche Welt ist Hardcore-Kollektivistisch. Die hätten gar nicht das Wort, also ich weiß gar nicht, ob die Chinesen ein Wort für Kollektivismus haben. Wenn, ist es auf keinen Fall ein negativ geframtes.
Ne? Ja, keins für Kollektivismus und keins für Urheberrecht.
Ja, diese Konzepte haben wir entwickelt und die gehen hervor aus uns. Wir haben sie zu weit aufgedreht, aber sie werden verschwinden, wenn wir verschwinden. Und wenn wir sie so weit aufgedreht lassen, dass es unser Verschwinden unabdingbar macht, dann wird auch das ganz verschwinden. Also ist es der Gipfel der Absurdität, sich zu sagen, wir müssen die totale Individualisierung bewahren, auch wenn wir dann verschwinden, denn das ist dann halt, keine Ahnung, da hast du eine tolle Individualismusparty für 2-3 Generationen und danach ist Schluss, und zwar wirklich Schluss. Danach reden wir nicht über, wir machen die Flamme mal runter auf 3, sondern wir machen sie runter auf 0, auf gar nichts. Ne? Und das ist die Wahl, vor die man sich eigentlich stellen muss.
Ja, aber diese wird natürlich dann einen sehr großen Infight mit sich ziehen.
Ich würde gerne mal das Gegenargument hören. Also denken die, dass wenn wir uns hier da rein individualisiert haben, dass es keine nennenswerten Vorkommen von europäischen Völkern mehr gibt, dass wir dann irgendeine Form von Liberalität noch haben? Also Liberalität im 18. Jahrhundert-Sinne. Ich denke das nicht.
Ich verstehe diesen Punkt generell nicht. Und da scheitern ja Libertäre und auch ANCAP-Libertäre ja sehr daran, das auch zu erklären, wie natürlich mit ihrer, was sie ja fordern ja No Borders, No Nations, wie das dann da Leute davon abhalten sollte, dass man beispielsweise hier natürlich Kultur und ich sag mal sichtbare ethnische Abgrenzung dann natürlich auch sieht.
Ich denke, was dann käme, wäre ein Versuch zu negieren, dass das darauf hinausläuft. Und dem würde aber immer innewohnen, ein, selbst wenn das darauf hinausläuft, mir ist das mit der Freiheit, mir ist das mit dem Individuum trotzdem wichtiger. Und da liegt der Hase im Pfeffer.
Das ist schwierig zu argumentieren, auf jeden Fall. Also, wir haben zwei Probleme. Also, das eine Problem, also, ist natürlich, sind die Liberalen auf der Seite und da sind wir auch beim invertierten Feminismus wieder, wo wir noch ein Werkzeug dafür brauchen, um das sauber zu argumentieren. Besonders auch, dass wenn das dann, ich sag mal, wenn wir auf einem Punkt sind, dass wir das wirklich angreifen und auf Null drehen wollen, dass es nicht einen Infight ergibt, der unserer Sache schädigt.
Und sicher.
Ich würde dir echt empfehlen, schau dir mal wirklich an, wie diese Entwicklung in der Inselbewegung und auch mit neuer Software und Proxys für Beziehungen ist. Ich glaube, du liegst, also natürlich, das wird nicht jeder haben, aber wir werden es deutlich schwerer haben in Zukunft, das rauszumachen. Und ich denke, ab einem gewissen Zeitpunkt werden so Sachen auch eine gewisse Normalisierung haben. Ich denke, wir werden einen Zeitpunkt erreichen, dass wir ein Funkvideo haben, wo Leute über so etwas reden, wie beispielsweise Proxy-Beziehungs-Shaming und so weiter.
Auf jeden Fall. Wir werden auch ein Funkvideo haben, wo einer seinen Roboter fickt. Definitiv. Richtig. Aber wir haben jetzt schon Funkvideos, wo Leute sich Pfeifen und Crystal Meth in den Arsch schieben und von 20 Leuten durchführen lassen. Das heißt nicht, dass sie es geschafft haben, das Ganze gesellschaftlich zu normalisieren. Mhm. Einen Roboter zu ficken, wird auch in 50 Jahren nicht normal sein. Also ich glaube, was das angeht, kann ich dich beruhigen.
Nicht normal, aber ich denke mal normaler als jetzt. Witzigerweise, es gibt mittlerweile Gruppen, die sind jetzt nicht groß, okay, aber die sich danach sehnen. Also für die das schon so eine Art, keine Ahnung, religiöses Event ist, dass dieser Zeitpunkt der Menschheit eintrifft.
Du musst halt, also ich glaube, die Gruppen, über die du redest, sind vor allem halt Leute, die wirklich Frauen gefressen haben, ne? Die ja. halt wirklich Bitterkeit gegenüber ihnen empfinden und wirklich angepisst sind, in welcher Situation sie sich befinden. Und eigentlich muss deren Sichtfeld mit Brutalität geweitet werden. Ne? Sie sind so fokussiert auf dieses Thema, weil das ist, was sie in ihrem alltäglichen Leben am meisten selbst betrifft und worunter sie selber am meisten leiden. Aber das Ganze ist nur eine Facette von einem Gesamtprojekt zur im Grunde genommen Rückabwicklung westlicher Zivilisation. Und wenn du, also das fällt wahrscheinlich schwer, weil viele Leute das auch nicht interessiert. Ich würde sogar sagen, die meisten Leute gar kein Interesse daran haben, ein politisches Weltbild zu entwickeln, was irgendeine Form von Holistik oder so, irgendeine Form von Gesamtanspruch hat. Aber ich meine, wir reden hier über Leute, die sich schon in irgendeiner Form mit Politik auseinandersetzen. Insofern ist der beste argumentative Ansatz, glaube ich, das halt erneut Beliebigkeitsframe, die Neuordnung der Gesellschaft, von der Feminismus ein Teil ist. Und ich glaube, der beste Gateway dahin, das beste Argument, mit dem man sie abholen kann oder zumindest das Ganze so ein bisschen zum Wanken bringen kann, dieses Narrativ, was sich auch gebildet hat, weil das ist wahrscheinlich die Urlüge, die größte Lüge in dem gesamten Ding, die sich all diese Lager teilen, auf jeden Fall das Red Pill und die MGTOW und so weiter Richtung, ist, dass Frauen derzeit über die Gesellschaft herrschen würden. Das ist nicht der Fall. Also
ja, das muss man austreiben.
Auf der höheren Managementposition ist das häufiger der Fall, aber die höhere Managementposition ist nicht wirklich, wo die Beherrschung der Gesellschaft stattfindet, sondern da sitzen sie auch und da wahrscheinlich renne ich etwas offenere Türen ein bei diesen Leuten, da sitzen sie auch, weil sie kontrollierbarer sind. Da sitzen sie, weil sie für die Leute, die tatsächlich herrschen, deutlich leichter durch moralische Impulse, Einschüchterung etc. zu kontrollieren sind und damit eine Proxy-Herrschaft stattfinden kann via Frauen. Und wenn man die ungeschlechtlichen, non-binären Trans-Leute und so weiter in der Zahl erschaffen könnte, die dafür nötig wäre, dann würde man sie auch da ersetzen mit diesen Leuten, weil die noch enger gebunden sind an das System, noch enger gebunden sind als Narrativ, deren gesamte Existenz ist aufgebaut auf einer absurden Lüge, die nur existieren kann in der derzeitigen Gesellschaft, die überall anders abgelehnt werden würde und damit haben sie ultimative Treue diesem System gegenüber. Aber diese non-binären und Trans-Leute sind auch die perfekte Gateway, um Leute aus der Denke von der weiblichen Matriarchatbeherrschung der Gesellschaft rauszuholen. Denn erneut, die Frau wurde bereits überwunden als das revolutionäre Subjekt in diesem Klassenkampf. Die Frau ist jetzt Mitunterdrücker, nicht der schlimmste Unterdrücker, aber sie ist Mitunterdrücker im Kampf der Ungeschlechtlichen, die sich wehren gegen die Unterdrückung der Geschlechtlichen.
Okay, das waren doch schöne letzte Worte für die erste Folge der Taktung hier. Mich würde es freuen, wenn ihr eure Gedanken, besonders auch zu dem Thema, was mir jetzt ja so wichtig war, mit der Entwicklung von AI und dem Proxy von Beziehungen oder was euch generell zu dieser Folge und zu diesem Thema einfällt, in die Kommentare schreibt. Und ich würde mich verabschieden und bis zum nächsten Mal.
Ja, wir werden keinen Roboter ficken. Bis zum nächsten Mal.